das ist der ICF Basel Podcast.
Hat er nicht gesagt, wir starten in so eine neue Serie? Hat er nicht gesagt. Um was geht's das und warum machen wir überhaupt die Serie? Look, die ersten vier Bücher im Neuen Testament sind die Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so. Und in den Evangelien wird sehr viel über das Leben von Jesu erzählt. Von seiner Geburt angefangen bis zu seinem Tod. Alle anderen Bücher im Neuen Testament, Römer und Apostelgeschichte, Johannes, Petrus, das sind alles Briefe, wo andere Leute geschrieben haben, einen ganzen Teil an Paulus geschrieben und andere Leute, an Kirchen, an Gemeinden, zum Teil an Einzelpersonen, wo da sehr viel drin entwickelt wird von dem, was Jesus denn vorher gesagt hat oder eben auch nicht gesagt hat. Aber nur in den Evangelien kommt Jesus selbst mal zu Wort. Da finden wir wirklich Worte, wo Jesus denn tatsächlich mal gesprochen hat. Ich habe vor zig Jahren, das war im Englischsprachigen in Amerika, da habe ich diese Bibeln entdeckt, die ist Red Letter Bibeln. Und in den Evangelien sind alle die Worte, die Jesus denn gesprochen hat, die sind ja so rot markiert. Alles, was Jesus gesagt hat, ist hier rot und alles, was dann dazwischen ist, Geschichte, das sind dann so die schwarzen Textpassagen. Alles andere ist red, rot markiert, das sind die Worte von Jesus. Hab mich damals mega, mega irritiert, warum das denn jetzt auf einmal rot sein soll und alles andere schwarz. Aber wenn man sich mal Zeit nimmt, Evangelien so zu lesen, so mit rot markierten Texten, man wirklich so sehen kann, ah, das hat Jesus gesagt. Und das auch. Und wenn man das so mal so auf sich wirken lässt, diese rot markierten Stellen, dann hat das einen ganz interessanten Side-Effekt. Weil das, was er gesagt hat, sticht raus. Aber dann entdeckst du auf einmal, was er auch nicht gesagt hat, sich durchaus aber sehr christlich anhört. Oder sehr gut anhört, sehr fromm anhört, in der Kirche gesagt wird, manchmal auch gesungen wird, aber jetzt nie gesagt. Aber es hört sich wirklich gut und christlich an. Und es ist hilfreich zu überlegen, darüber nachzudenken, was hat Jesus auch nicht gesagt. Er hat zu ganz vielen Themen nichts gesagt, weil das damals kein Thema war. Das ist ein anderes Thema. Aber viele Dinge, wo wir vielleicht so verinnerlicht haben oder auch verchristlicht haben, verkirchlicht haben, hat Jesus das wirklich gesagt. Und wir wollen in den nächsten Wochen ein paar populäre Aussagen mal anschauen, die so in der christlichen Szene, in vielen Kirchen gang und gäbe sind, aber Jesus scheinbar nie gesagt hat. Und heute geht es wirklich darum, wird es wirklich keine schlechten Tage geben für die vielen guten Menschen? Und heute, hier sitzen alles gute Leute, du bist daheim am Livestream oder wenn du den Podcast anschaust, denkst du auch, ich bin ein guter Mensch und jawohl, wird es keine schlechten Tage geben. Ich habe in den letzten 10 bis 20 Jahren etliche Menschen getroffen, die mir im Gespräch gesagt haben, Ralf, ich war aktives Mitglied in einer Kirche. Manchmal in der Kirche, wo ich Pfarrer oder Pastor war, manchmal in einer anderen Kirche. Ich war aktiv dabei, ganz viele Jahre. Ich bin treu in eine Small Group gegangen, ich bin im Gottesdienst gewesen, ich habe mitgearbeitet, ich habe sogar gespendet. Regelmäßig. Ja, also nicht nur einmal, nicht so eine Betroffenheitsspende gemacht. Nein, ich habe wirklich regelmäßig mitgespendet, ich habe mitgebetet. Also ich kann nicht behaupten, ich war irgendwo nur so Larifari dabei. Ich war voll und ganz mit dabei. Aber im Ernst, am Ende vom Tag hat es trotzdem nicht geklappt. Und das waren ernste Gespräche, die mir sehr nachgegangen sind. Bis heute noch nachgehen. Wo Leute gesagt haben, hey, look, ich habe gebetet. Ich habe mitgemacht, ich habe alles gemacht. Aber weißt du was, am Ende vom Tag, meine Ehe ist trotzdem auseinandergegangen. Ich bin trotzdem krank geworden. Ich habe trotzdem unter welchen Arbeitsumständen war, arbeitsunfähig geworden, seine Arbeit verloren. Ich habe durchaus viele Dinge erlebt, wo ich dagegen gebetet habe und wo ich gehofft habe, dass mir das doch wirklich nicht passiert. Finanzielle Engpässe. Und all dann wurden Geschichten erzählt, die immer deutlich machten, die Unwirksamkeit vom Glauben an Jesus Christus. tut sich im Lebensalltag in keinster Weise irgendwo zeigen, dass da was anders wird. Ich habe genauso viele schlechte Dinge erlebt wie alle anderen Menschen auch. Und irgendwann haben sie den Glauben an diesen Jesus Christus wie an den Nagel gehangen und sagt, das funktioniert nicht. Das klappt bei mir einfach nicht. Da kann ich noch so viel spenden und beten und mitarbeiten. Es wird einfach nicht besser in meinem Leben, bitte. Man hat so abgehakt. Und die einzelnen Stories, Leute, wirklich im Ernst, die haben mich sehr getroffen. Das waren traurige Geschichten. Es ist traurig, mit den Menschen zu stehen, wo einem erzählen, look, ich bete und bete und bete und doch tut sich nichts verändern. Ich bete und bete und bete und faste und faste und faste und gebe und gebe und gebe und mache und tue. Und trotzdem ist mein Leben irgendwo noch, es ist keine Überholspur, es ist eher Standspur. Pannenstreifen. Das habe ich scheinbar gebucht in meinem Leben. Und das ist traurig zu hören, das tut durchaus weh. Und tatsächlich nicht alle Gebete werden erhört. In all den Gesprächen, wenn ich so zurückreflektiere, ist mir immer so auch mit der Eindruck übrig geblieben, Glaube an Jesus, Glaube an diese Heilige Schrift, an die Bibel, Nachfolge von diesem Jesus Christus, ist häufig als so eine Art, wie soll man es ausdrücken, Schutzimpfung verstanden worden. Irgendwann bin ich mal geimpft worden, das ist ein heikles Thema, aber ich spreche es jetzt mal an. Irgendwann bin ich mal geimpft worden mit dem christlichen Glauben, so eine ganze Dosis Heiliger Geist in mich hineingekommen. Und das bewahrt mich jetzt wirklich vor einem üblen Leben. Das bewahrt meine Ehe vor Mühsal, das bewahrt mein Konto vor Minusständen und das bewahrt mich davor, dass ich bei der Arbeit nach unten katapultiert werde. Schließlich bin ich geimpft mit Glauben. Und der wöchentliche Gottesdienst oder Small Group ist dann quasi wie eine Auffrischungsimpfung zu verstehen. Da kommt wieder eine neue Dosis rein, mit Motivation und Glauben. Und am Ende vom Tag muss das doch irgendwo verheben, es muss doch irgendwo mich schützen vor was. Das hört sich vielleicht ein bisschen eigenartig an, wenn Menschen das so vielleicht für sich so denken. Kaum einer wird sagen, ich bin so schutzgeimpft mit dem Heiligen Geist und deswegen passiert mir nichts Schlimmes. Aber wenn man dann nachfragt, ja, wie verstehst du den Glaube? Was heißt das denn in dieser Nachfolge? Woher leitest du das denn ab aus der Bibel? Dann kommen interessante Beispiele manchmal hervor, die nicht wirklich so ausgesprochen werden, aber wo so nachklingen. Da heißt es denn, jeder, der den Willen meines Vaters tut, der wird hier auf der Erde schon finanziell gesegnet werden. Das wird niemand sagen, aber so ein bisschen hofft man denn schon, wenn man spendet, dass man nicht zu kurz kommt. Oder wenn du dein Leben hingibst, um meinetwillen, wirst du das Idealgewicht halten. Du gibst ja was hin. Ist ja was weg. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was du dir wünschst, wird dann auch hinzugefügt werden. Hat er nicht gesagt. Hört sich aber doch ziemlich nicht so schlecht an, fühlt sich gut an. Nein, hat Jesus wirklich nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass wir keine schlechten Tage sehen werden. Er hat auch nicht gesagt, dass es uns gesundheitlich immer gut gehen wird oder finanziell es immer gut herauskommt. Er hat auch nicht gesagt, dass alle unsere Gebete nicht erhört werden oder erhört werden. Ich sag mal, dem Himmel sei Dank, dass nicht alle Gebete erhört werden. Dem Himmel sei Dank. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, mit wem ich verheiratet wäre. Dem Himmel sei Dank, dass Gott nicht alles erhört hat. Ja, denk mal drüber nach. Was hat er denn gesagt? Johannes Evangelium 16. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Herzlich willkommen in unserer Celebration. Das ist doch gute Motivation für die nächste Woche. In der Welt werdet ihr bedrängt. Morgen ist Montag. Viel Spaß. Ich wünsche euch eine gute Woche. Aber ihr Lieben, wenn wir ein Stück, denke ich mal, ehrlich zu uns sind oder zu den Menschen, wo wir miteinander unterwegs sind, dann ist das doch manchmal, nicht immer und auch nicht bei allen, die Realität, dass sich der eine oder andere abends in den Schlaf weint. Einfach aus Enttäuschung. Man sagt, das ist jetzt wirklich traurig. Der eine oder andere von uns, vielleicht schaust du im Livestream zu oder hörst diesen Podcast und sagst, ja, mich plagen wirklich Sorgen. Ich trage wirklich an was herum, wo ich zu schwer empfinde in meinem Leben. Und Jesus ist, finde ich, erschreckend realistisch, wenn er dann ein paar Verse später sogar noch einen draufsetzt und sagt, look, in der Welt werdet ihr sogar Angst haben. In der Welt werdet ihr sogar Angst haben. Und vielleicht befindest du dich wirklich jetzt gerade hier vor Ort oder auf dem Podcast wirklich in so einer Situation, wo du sagst, ja, es läuft wirklich nicht alles rund, es sind schwierige, anstrengende Zeiten. Vielleicht war es noch nie so schwer wie gerade jetzt. Vielleicht mit den Kindern oder mit dem Partner oder Partnerin, mit der Arbeitsstelle. Vielleicht empfindest du wirklich, du musst mehr tragen, als du überhaupt fähig bist, wo du fühlst, das geht nicht mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Vielleicht bist du wirklich gerade in so einer Situation und fragst Gott, warum machst du da nichts? Es stürmt in meinem Leben. Es ist sogar eventuell dunkel. Ich selbst kenne das auch in der Zeitung. Unsere Familie kennt solche Zeiten, Wochen, Monate, wo es auch wirklich schwer ist, schwer war. Und man sich fragt, warum passiert da keine Veränderung? Gott, warum geht das nicht schneller? Warum helfen alle diese vielen Gebete nicht? Und was ist denn die Lösung? Was hat er denn gesagt auf diese Dinge hin, wenn wir in der Welt Angst haben? Ihr werdet bedrängt werden. Was hat Jesus denn gesagt? Wenn er nicht gesagt hat, ihr werdet keine nie schlechte Zeiten erleben. Wie gesagt, ich glaube, Jesus ist sehr, sehr erschreckend realistisch, was das Leben hier auf der Erde angeht. Weil er selbst durchgemacht hat und einen realistischen Blick darauf hat, auf die Wirklichkeit und sagt, erschreckt nicht, das passiert. Aber ihr müsst euch nicht fürchten. Ich habe das überwunden. Mitten in diesem Chaos kann man leben, durchaus. Aber es kommt auf ein paar Dinge an. Und das wird entscheidend, much entscheidend sein in solcher Zeit auch. Und dann spricht der Matthäus-Evangelium mal sehr prominent nach der Bergpredigt, spricht über die Stürme vom Leben. Im Matthäus-Evangelium im Kapitel 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und Jesus redet hier von unserem Lebenshaus. Er sagt quasi, look, unser Lebenshaus ist notwendig, dass es wirklich ein Fundament hat, auf Felsen gebaut wird und nicht auf einem sandigen Untergrund. Und die damaligen Hörer, die haben das vielleicht nur mal anders gehört. Jesus predigt das am Ende, er sagt das am Ende von der Bergpredigt. Das war nördlich am See Genezareth, 160 Kilometer ungefähr von Jerusalem. Zu der Zeit wurde der Tempel wieder aufgebaut. Man sagte, der wird auf Stein, auf Fels gebaut, der wird ewig dauern. Und Jesus sagt später, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, obwohl das da auf Fels gebaut ist. Und er kritisiert seine Hörer und sagt, es nutzt nichts, das nur zu hören, ihr müsst es tun. Er sagt es sehr deutlich, was wirklich Bestand hat, dass er der Messias ist. Wenn wir aus seiner Lehre aufbauen, sagt Jesus, und danach handeln, dann wird unser Haus sogar ein Teil von dem ewigen Haus sein. Und Jesus sagt, look hier, was wirklich in unserem Leben hält und Bestand haben wird, das muss auf einem Fundament aufgebaut sein und nicht auf einer Illusion, nicht auf Sand. Johannes Chrysostomos, das war ein östlicher Kirchenlehrer, war Bischof von Konstantinopel und der hat einen Matthäus-Kommentar geschrieben. Und er hat genau zu der Stelle Folgendes mal geschrieben, die menschlichen Schicksale und Leiden, wenn er vom Sand redet, von dem Sturm und all den Dingen, die menschlichen Schicksale und Leiden, wie zum Beispiel Verleumdung, Nachstellung, Trauer, Sterbefälle, Verlust des Eigentums, Kränkung und durch andere, überhaupt alles, was man die Unbillen des Lebens nennen kann. Das bezeichnet er als Sturm, als Wassermassen, die an dein Lebenshaus rankommen. Und dann fügt er noch hinzu, look, der Sturm, die Wassermassen, all die Krisen, all das Mühsame, wo wir in unserem Leben erleben, das bringt unser Leben nicht zu Fall, sondern die Nachlässigkeit beim Fundamentbau. dass wir vernachlässigt haben, wirklich unser Leben auf was draufzustellen, wo mehr hält. Und er beschreibt die Leute denn, die auf so einem sandigen Boden gebaut haben, als Menschen, die auch ein Stück angstbesetzt sind, weil sie ahnen schon, vielleicht hält das gar nicht, vielleicht funktioniert das ja gar nicht. Vielleicht klappt das nicht auf Dauer, mein Lebensfundament. Einer meiner Neffen ist Ingenieur. Er hat schon mehrere Brücken gebaut und andere Gebäude. Und drei Fragen muss man sich stellen, wenn man so eine Brückensache baut. Ganz grundsätzlich, wie so eine Grundregel. Die erste Frage ist, hält das? Dann trägt das? Und das dritte, bleibt das? Ein Brückenwerk muss in sich selbst genügend Festigkeit haben, um eine bestimmte Verkehrslast zum Beispiel zu tragen und auf Dauer seinen Aufgaben auch gerecht zu werden. Leute, die drei Fragen gelten für unser Leben. Hält das, trägt das und bleibt das? Ich habe das mehrmals schon an der Hochzeit auch erwähnt. Ich finde, das sollte man auch vor Eheschließungen sich genau überlegen, ob das hält, ob das trägt und ob das bleibt. Das macht durchaus Sinn, ehrlich. Sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen und sich den Fragen auch immer wieder zu stellen. Trägt das wirklich? Hält das aus? Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen und auch auf das, was Jesus da als Sand bezeichnet, als ein Fundament, wo eben nicht wirklich trägt, hält und bleibt. Ich glaube, eine der Illusionen der sandigen Untergründe, wo wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren so in unserer westlichen Welt so erlebt haben, ist, dass wir meinen, wir haben das Leben im Griff. Wir haben es im Griff. Wenn wir es richtig anpacken hier, vernünftig managen, dann haben wir das Leben wirklich dauerhaft auf im Griff. Uns werden größere Schwierigkeiten nicht unbedingt treffen. Und wenn, dann werden wir es wirklich gut irgendwie umschiffen und können damit umgehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Trugschluss, wo wir drin sind und wo Jesus nie gesagt hat, dass das wirklich hält und trägt und bleibt in deinem Leben. Und für mich sind so drei große Themen, wo ich glaube wirklich, das ist sandiger Grund. Der bleibt nicht, der trägt nicht und der hält nicht. Und Jesus hat nie gesagt, dass das irgendwo gut ist für unser Leben. Aber wir alle sind damit groß geworden, wir alle haben das erlebt, wie mit der Muttermilch quasi eingesogen, dass unser Lebenshäuser in unserer Gesellschaft auf denen Punkte aufgebaut ist. Das eine ist Komfort. Ich bin heute Morgen aufgestanden, war noch dunkel und ins Badezimmer gegangen und habe den Wasserhahn angemacht und es kam warmes Wasser raus. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass das funktioniert. Warmes Wasser. Dann bin ich in die Küche, habe mir ein Glas Wasser eingeschenkt, kaltes Wasser und habe einfach getrunkenes Wasser. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass das Wasser zum Beispiel nicht genießbar wäre oder irgendwie schlecht wäre, über Nacht abgestanden ist oder sonst was. Ich trinke das, ich habe es warm, ich mache die Heizung an, das funktioniert, das klappt alles. Look, wir haben eine Krankenkasse, wir haben bezahlte Ferien, wir erleben ganz viele Komfortdinge in unserer Gesellschaft, an die wir uns gewöhnt haben. Und da bauen wir drauf auf. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, ja, wieso ist das Wasser kalt? Ja, wieso kann man das nicht trinken? Ja, wieso zahlt die Krankenkasse das nicht? Ja, was, keine bezahlten Ferien? Und wenn man dann in andere Länder, in andere Kontinente geht und erzählt, du hast bezahlte Ferien, dann schauen die dich an, das kennst du vom Mars. Sie haben überhaupt keine Arbeit. Wieso solltest du für nichts tun bezahlt werden? Du denkst einfach, du bist ein Alien. Das ist ja außergewöhnlich. Aber das ist so, irgendwo haben wir es auch daran gewöhnt. Und der Glaube, der kommt dann so quasi als Schutzimpfung auch noch hinzu, dann ist die Ewigkeit auch gerettet. Dann ist im Diesseits und Jenseits alles klar. Komfort. Das zweite ist Freiheit. Ich entscheide, was ich mit meinem Leben mache, welche Ausbildung ich mache, wie ich mich anziehe, wie ich mich gebe, wo ich wohne. Das bestimmt mein Budget dann noch, ich kann nicht überall wohnen. Aber ich habe Auswahlmöglichkeiten und ich entscheide, welches Handy ich hole, welchen Vertrag ich hole, auf mich maßgeschneidert immer wieder wirklich hingegangen. Ich habe alle Freiheiten, ich habe sogar die Freiheit, mein Geschlecht in unserem Land auszuwählen. Das ist rechtlich möglich, ich darf das. Wir haben alle Freiheiten, uns zu modifizieren. Ich habe vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Interview gelesen, war in Spiegel Online mit zwei Schönheitschirurgen aus Deutschland, die zwei Kliniken in Berlin und Köln betreiben, und über die Entwicklung, die sie in den letzten 10, 15 Jahren so entdecken. Und eine Aussage war, immer mehr junge Menschen lassen sich etwas an sich modifizieren, verbessern, verschönern in ihren Augen. Möchten gerne anders aussehen haben. Und das Zweite, was sie sagen, es kommen immer wieder mehr außergewöhnliche Wünsche vor, wie man denn operiert werden will. Und sie haben da so ein paar Beispiele genannt, und ich tue es euch nicht allen an, aber bis hin dazu, dass Leute mit dem Bild von Snapchat kommen, mit so einem gewissen Filter und sagen, so möchte ich aussehen. Weil das bin ich, so fühle ich mich. Genau wie das Bild, so fühle ich mich und so möchte ich auch in der Wirklichkeit wahrgenommen werden. Und er redet über die ethischen Konflikte und den wirtschaftlichen Druck, den er hat und was entscheidet er jetzt. Aber wir dürfen das entscheiden. Wir haben eine Freiheit, uns so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und das Letzte, ich glaube, wir haben darauf aufgebaut, dass wir die Kontrolle haben. Kontrolle, dass letztlich in unserem Leben wir den Überblick haben und wenn wir irgendwelche Dinge schief gehen, wir hundertprozentig auch wissen, da gibt es eine Versicherung, die das abdeckt. Wir haben das Leben im Griff. Ist das tragfähig? Bleibt das und hält das wirklich in unserem Leben? Ende 2019 stand in vielen Medien in Europa, hieß es denn extrem unwahrscheinlich, Dezember 2019, dass wir in Westeuropa und Amerika jemals sowas erleben werden, wie China gerade erlebt hat. Extrem unwahrscheinlich. Eine extreme Unwahrscheinlichkeit, denn Nassim Taleb hat das mal im Buch geschrieben über das Phänomen vom schwarzen Schwan. Und die Idee dahinter ist, dass alle Schwäne, so dachte man bis ins 17. Jahrhundert hinein, alle Schwäne sind weiß. Es gab keine schwarzen Schwäne. Und diese extreme Unwahrscheinlichkeit beschreibt dieser Nassim Taleb als ein Ausreißer. Wenn es denn wirklich einen schwarzen Schwan geben würde, dann wäre das ein Ausreißer außerhalb des Bereichs der regulären Erwartungen, da nichts in der Vergangenheit überzeugend auf die Möglichkeit verweisen kann. Und dann entdeckt man Australien. Und da gibt es ganz viele schwarze Schwäne. Und denkt, ja, das wussten wir einfach nicht. Aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass sowas wirklich stattfinden kann. Und das ist Sand. Freiheit, Komfort und der Gedanke, dass wir alles unter Kontrolle haben, das verhebt nicht auf Dauer. Und Jesus hat nie gesagt, dass das wirklich uns tragen wird in seiner Nachfolge hinein. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, look, auf Fels musst du dein Lebenshaus ausbauen. Was meint er damit? Meint er wirklich damit, dass nie unser Komfort nur irgendwann mal irgendwie in Frage gestellt wird? Meint er damit, dass guten Menschen, und ich tue allen Leuten unterstellen heute, wir sind gute Menschen oder wollen jedenfalls gute Menschen sein, dass uns wirklich nie was Schlechtes, Unmögliches und Böses widerfahren kann, dass wir nie krank werden? Möchte Gott wirklich, dass mir schlecht geht? Kann doch nicht sein. Wie schon am Anfang erwähnt, ich habe in den letzten 10, 20 Jahren wirklich einige Leute in meinem Umfeld, die aber das geglaubt haben. Genau das geglaubt haben. Und irgendwann kam der Sturm. Und der Sturm war wieder Realitätscheck. Verhebt das wirklich? Trägt das? Bleibt denn da ein Glaube? Und dann kommen die großen Fragen vom Leben auf in so einer Situation. Man fragt sich, ist das Leben gut? Sind die Menschen gut? Oder kann ich dem Leben vertrauen? Nein, nein, nein. Das Leben ist nicht immer gut, die Menschen sind nicht immer gut und man kann auch dem Leben nicht immer vertrauen. Wirklich nicht. Im ersten Petrusbrief, das ist sehr interessant, der Petrus schreibt in 60 bis 65 nach Christus, schreibt er den Christen, damals in Rom, schreibt er zwei Briefe und schreibt ausführlich da drin, in eine Situation hinein, wo Christen verfolgt worden sind. Und Christenverfolgung, ich habe das schon mal erwähnt, war eine brutale Angelegenheit. Wirklich eine brutale Angelegenheit. Die wurden verbrannt, wurden öffentlich gemacht dort. Also fürchterliche Geschichten kann man über die Christenverfolgung der damaligen Zeit nachlesen. In die Situation schreibt Petrus denen Folgendes. 1. Petrus Kapitel 1. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren, sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Freut euch. Er schreibt Menschen, die verfolgt werden. Er sagt, freut euch, euer Glaube wird mit auf die Probe gestellt, aber ihr habt ein Fundament, das verhebt. Und er sagt dann einfach noch, freut euch. Ich finde es fast eine Zumutung. Und er schreibt das freimütig, nein, freut euch. Auch wenn ihr viel erleiden müsst, wisst, euer Glaube wird bewährt. Und das kommt dann raus am Endeffekt, dass ihr ein gutes Fundament hattet. Das verhebt wirklich. Wie baut man auf Fels? Wie bauen wir unser Lebenshaus auf Fels? Ich glaube, zuallererst muss man sagen, auf Fels bauen ist relativ teuer. Fragt mal Architekten. Die meisten Architekten sagen, es ist viel besser, auf Sand oder kiesigen Untergrund zu bauen. Du hast keine Sprengarbeiten, du musst dies und jenes nicht machen. Auf Fels bauen ist mega kosten, kann sehr kostenintensiv sein. Auf Sand, dann machst du einfach Streifenfundament, Fundamentplatte, super, das passt, hebt. In der damaligen Zeit, in wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, hat es durchaus sehr viel Sinn gemacht. Die Leute kannten überhaupt keine Fundamente, nur ganz wenige. Und die meisten einfachen Häuser waren einfach auf dem Boden draufgesetzt. Und sehr häufig passiert es dann, wenn wirklich Sturzbäche kamen, dass irgendeine Hausecke weggebrach und das ganze Haus dann wirklich zusammenfiel. Auf Fels bauen hatte Preis. Und gerade in unserer Erdbebenzone ist wichtig, wir müssen Fundamente gut bauen. Wie können wir auf Fels bauen? Indem wir uns das halten, was Jesus gesagt hat und nicht, was er nicht gesagt hat. Indem wir durch seine Augen die Wirklichkeit wirklich anschauen. Und wenn wir durch seine Augen schauen, glaube ich, dann können wir eine Sache festhalten. Gott ist ein guter Gott. Trotz allem Wahnsinn, trotz allem Verrückten, Gott durch die ganze Bibel zieht sich ein Faden durch, dass Gott ein guter Gott ist, zutiefst Liebe ist. Nicht Hass ist, nicht Rache ist, sondern zutiefst Liebe darstellt. Gott ist ein guter Gott. Und gleichzeitig sehen wir durch seine Augen hindurch, dass die Welt aber nicht okay ist. Die Welt ist nicht okay. Es gibt Kriegen, es gibt Seuchen, es gibt Betrug, üble Nachrede, wir haben Klimaprobleme. Gestern waren wir mit rund, ich schätze mal 40 Leuten, haben wir in Basel demonstriert, Walk for Freedom. Ein Walk, alle in einer Reihe, sind wir stumm, schweigend durch die Stadt gelaufen, haben die Plakate getragen gegen Menschenhandel, gegen Sklaverei. Und dann so ein Zeichen setzen wollen. Und sagen, hey, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Wir haben weltweit Millionen von Sklaven. Und wir haben auch eine Schweiz. Auch hier ist Menschenhandel präsent. Und es betrifft nicht nur Ausländer, es betrifft auch Inländer. Dass Menschen ausgebeutet werden, unter miesesten Bedingungen leben oder arbeiten müssen. Die Welt ist nicht okay. Und gestern haben wir demonstriert dagegen. Und es war noch ganz interessant für mich selbst, durch die Stadt zu laufen, eine Maske aufzuhaben. Ich habe noch meine Sonnenbrille aufgesetzt, ganz in schwarz, wie aus dem schwarzen Block vom FCB. So. Und dann laufst du durch die Stadt und Leute sitzen beim Café und freuen sich. Wir leben wie in einer Parallelwelt. Und manche waren auch dadurch ein bisschen irritiert. Was soll das jetzt? Mit dem Kaffee schlürfe, um mich mit Menschenhandel auseinanderzusetzen. Die Welt ist nicht okay. Wenn wir Fels bauen wollen, wenn wir wirklich ein Lebenshaus haben wollen, wo Grund hat, müssen wir uns der Wirklichkeit stellen und an der Wirklichkeit auch schaffen. Manches verstehen wir nicht. Manches verstehen wir wirklich nicht. Manche Geschichten, warum so viel Leid passiert, gerade den Menschen und uns nicht, manches verstehe ich einfach nicht. Und das, glaube ich, ist wichtig. Dass wir das zulassen. Denn das Nächste ist, Gott schenkt kein Leid. Gott schickt nicht das Leid, auch viele Gewaltgeschichten aus der Bibel. Die muss man wirklich genau hinlesen und nicht sagen, Gott schickt Gewalt, um Menschen zur Raison zu bringen. Gott schickt kein Leid, aber er benutzt durchaus die miesen Dinge in unserem Leben. Die stürmischen Zeiten, die Dinge, wo es uns drunter und drüber geht, dass Gott sehr wohl diese Dinge auch zum Guten für unser Leben einsetzen kann und will. Durchaus. Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, die davon sprechen. Und vielleicht noch was. Ich glaube, wenn wir Fels bauen, und dass das halten, was Jesus gesagt hat, ich glaube, dann müssen wir daran schaffen, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Eine Perspektive, die über unser Leben darüber hinausgeht. In Hebräer 12 heißt es mal, noch einmal, der Schreiber sagt dann, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung, die ganze geschaffene Welt vergeht, bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Ein unzerstörbares Reich. Und dazu hat Jesus so oft darüber geredet, Leute, ich werde zurückkommen. Das Reich Gottes hat angefangen und es wird vollendet werden. Und richtet euren Fokus darauf aus. Richtet euren Fokus darauf aus. Leute, ganz praktisch. Was kannst du nicht tun? Das eine ist, glaube ich, wir müssen wieder vermehrt in der Bibel lesen. Wirklich, wirklich in der Bibel lesen. Hört sich mit plakativ und platt an. Aber wenn wir wissen wollen, was Jesus gesagt hat, dann ist es wichtig, dass wir nachlesen. Nachlesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, wirklich, Leute. Wir kommen nicht drum herum. Es hilft nicht einfach noch ein paar Songs anzuhören und hier noch ein Schnäppchen aufzugreifen, sondern wirklich sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und wir kommen auch nicht drum herum zu lernen, zu beten. Wirklich zu beten. Es gibt diesen Spruch, Not lehrt beten. Wenn man den rumdreht, sagt, keine Not, lehrt eben auch was, muss nicht beten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch als Kirche, als gesamte Kirche weiterkommen, auch im Gebet. Ich privat selbst weiterkommen. Und dafür den Mut haben, im Hier und Jetzt zu leben. Und uns nicht nur Sorge zu machen, was ist morgen, was ist übermorgen, oder was war alles gestern. Wirklich nach vorne schauen und lernen, dankbar zu sein. Menschen zu sein, die dankbar sind für das, was wir haben. Wir sind privilegiert. Wir müssen deswegen nicht ein schlechtes Gewissen kreieren, sondern wir sind privilegierte Menschen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, dankbar zu sein. Dankbar in allen Dingen zu werden. Denn wenn dann der Sturm kommt, dass wir wirklich einen Fokus haben auf eine Ewigkeit. Und wissen, da kommt was auf uns zu, wo ewigen Bestand hat, wo nicht zerstörbar ist. Das hat Jesus gesagt. Ich möchte euch einladen, mit aufzustehen und ich bete noch zum Schluss. Jesus, wir möchten als Kirche auch vermehrt lernen, wirklich auf das zu hören und das zu praktizieren, was du gesagt hast. Uns nicht einfach ein paar gute, fromme Ideen zusammenzureimen, sondern wirklich den Weg immer wieder anzutreten, Nachfolge zu praktizieren. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das zu erkennen, wo wir da auf dem Holzweg sind, wo wir einer frommen Idee hinterherlaufen und nicht dir. Und gib uns allen den Mut, wirklich auf Felsen zu bauen und den Sand auch zu identifizieren in unserem Leben. Ich bin froh, Jesus, dass du uns von vorne entgegenkommst und mit Blick für deine Kraft in unserem Alltag. Den Zuspruch, mich an dir festzuhalten und einen Unterschied zu machen in dieser Welt hier.